Schönen guten Morgen. Horst Dieter bat mich, aus dem Jakobusbrief zu lesen, die Verse 19 bis 27. Ihr wisst es, meine geliebten Brüder und Schwestern. Es sei aber jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn eines Mannes wirkt nicht Gerechtigkeit vor Gott. Darum leget alle Unsauberkeit und allen Überrest von Bosheit ab und nehmet mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das eure Seelen retten kann. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, wodurch ihr euch selbst betrügt. Denn wenn jemand Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Manne, der sein natürliches Aussehen im Spiegel betrachtet. Nachdem er sich nämlich betrachtet hat, geht er davon und vergisst alsbald, wie er aussah. Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeblickt und dabei beharrt hat, indem er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun selig sein. Wenn jemand meint, er diene Gott, während er seine Zunge nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Gottesdienst ist nichtig. Ein reiner und unbefleckter Dienst vor Gott, dem Vater, ist dieser: Waisen und Witwen in ihrer Trübsal zu besuchen und sich selbst von der Welt unbefleckt zu erhalten.
Momentan ist es ja ein bisschen dünn, was so den Predigtdienst betrifft. Und wenn es noch so weit kommt, dann ist vielleicht nur noch einer da, der am Wort dienen kann. Ach, es kommt jetzt die Pflaume im Mund.
Ist das auch vielleicht eingeschaltet?
Ich glaube schon. Aber wie wäre das, wenn keiner da wäre? Wäre das eine Katastrophe? Ich glaube, wir als Christen haben eigentlich etwas in uns, nämlich den Geist, der in uns lebt und uns Gott nahe bringt. Der Predigttext beginnt damit: Ihr wisst es, meine lieben Brüder, was da kommt. Das heißt, das, was auch ich heute Morgen darbringen werde, ist nichts etwa, was neu ist, sondern eigentlich wissen wir es alles. Und so ist es häufig, dass die Botschaft eigentlich uns bekannt ist. Uns, die wir, sag mal, damit uns beschäftigen, schon seit längerer Zeit. Wir wissen, dass ihn hinausgehen muss für die Menschen, die noch bisher nichts davon gehört haben. Doch wenn wir sie wahrgenommen haben, gilt für uns: Ihr wisst es, meine Brüder. Das Problem aber ist manchmal, dass uns Wissen fern wird. Ich weiß aus meinem Studium, da gab es so Dinge, die ich studiert habe. Differentialgleichungen, sage ich ja mal, wenn man mich heute fragt, würde ich sagen, huch, massive Lücken haben sich aufgetan. Es ist blass geworden, das Wissen von früher. Und wenn man es aber braucht, dann muss man sich damit beschäftigen. Jakobus weiß als ein Praktiker, dass ein theoretisches Wissen nicht ausreicht, sondern wir müssen immer damit umgehen, es neu sozusagen reaktivieren, was wir gehört haben, damit es in uns wirksam sein kann. Nun, was wissen wir? Er schreibt: Es sei aber jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Vielleicht denkt man, ist nicht so wichtig, was er da sagt. Aber wie ist es manchmal, wie ich das erlebt habe, wenn sich etwas Schlimmes ereignet, in der Familie, in der Gemeinde oder sonst wo, es gab Anzeichen. Es gab Anzeichen dafür, aber vielleicht wollte man auch gar nicht darauf hören, weil es unangenehm ist, darauf zu reagieren, da einschreiten zu müssen. Manchmal ist es gut, Oder er sagt, es ist gut, schnell zu hören, aufzunehmen, damit man Dinge sozusagen nicht überhört und nicht übersieht. Aber ein anderer Punkt ist, wir neigen dazu, wenn wir auch gehört haben, schnell darauf eine passende Antwort zu geben. Vielleicht ist sie aber nicht so passend, wie wir glauben. Vielleicht sollten wir nachdenken über das. Vielleicht ist auch das, was gesagt wurde, anders als das, was ich im ersten Augenblick glaube, gehört zu haben. Hinhören.
Kannst du ein bisschen leiser sprechen? Geht das, meine Ohren piepen so?
Ja. Das ist ein Aspekt, den wir bedenken sollen. Nämlich genau uns mit dem auseinanderzusetzen, was wir geboten bekommen als Bild, als das, was wir hören, als das, was wir vielleicht lesen. Und wir sollten selber uns hinterfragen, habe ich überhaupt es richtig verstanden? Gestern ist mir etwas passiert, wo ich mit dem dritten Punkt konsultiert wurde. Langsam zum Zorn. Ich habe in der Küche aufgeräumt und weil ich nicht so gut sehen kann, habe ich den Abstand verschätzt und das Wasser statt in den Topf auf den Fußboden gegossen. Kleinigkeit. Aber es hat mich fürchterlich geärgert. Ich kann mich sowieso nicht so gut bewegen und dann muss ich dennoch da aufwischen. Und da ist mir etwas aufgefallen. Ich habe mich aufgeregt und in dem Moment kam mir der Gedanke, ich predige ja heute darüber. Und da habe ich drauf geachtet, wie das ist mit dem Zorn. Und ich muss sagen, dieser Zorn, er war negativ, er war zerstörerisch, er war, ich sag mal, schädlich. Er war behaftet mit negativen Gedanken. Und das ist der Grund, selbst wenn es von der Sache her gerechtfertigt zu sein scheint, worüber wir uns aufregen, diese Eigenheit von Zorn bleibt. Und darum kann ich mir vorstellen, heißt es auch, denn der Zorn eines Mannes wirkt nicht Gerechtigkeit vor Gott. Denn Gott will eigentlich nicht die Zerstörung, sondern er will, dass eine Heilung in einer kaputten, kranken Welt kommt. Zorn ist eine natürliche Reaktion, eine Abwehrreaktion, die gegen einen äußeren Umstand her entsteht, als Schutz. Aber wir sollen nicht reagieren wie die Tiere. Wir sollen reagieren wie geistbehaftete Menschen. Und daher eine andere Grundlage für unser Leben wählen. Jakobus hält sich nicht lange auf, sondern kommt gleich zu einem nächsten Punkt, der ihm wichtig ist. Darum legt alle Unsauberkeit und allen Überrest von Bosheit ab. Wir kennen, wenn man sich mit der Bibel beschäftigt, so dieses, was Unreinheit bedeutet vor Gott. Wenn man in Anführungsstrichen schmutzig ist, kann man vor Gott nicht erscheinen, das widerspricht seiner Heiligkeit. Wenn man nicht so tief drinne steht, kann man sich das aber auch erklären. Wenn ich vom Bau komme, schmutzig bin, dann haftet dieser Schmutz an mir. Er mag stinken, aber hat auch manchmal schädliche Stoffe, die dann wirksam werden können, Allergien hervorrufen und ähnliches. Was aus der Welt uns auf eintritt, ist schädlich und es schadet uns und wir sollen es ablegen. Und er spricht sogar davon, dass es eine besondere Art von Schmutz gibt, die irgendwie, sag ich einmal, nicht mit Äußerlichkeiten zu tun hat, mit dem Denken zu tun hat, wie ich denn zum Beispiel denke, wenn ich, was mag heute en vogue sein, zum Beispiel Pornografie, wie ich darüber nachdenke, wie es auf mich wirkt. Oder vielleicht ein Problem, was mir wichtig ist, wie ich mich einfangen lasse von negativen, hasserfüllten Gedanken, wenn ich Ungerechtigkeit, wenn ich Brutalität erfahre, die anderen Menschen zugefügt wird. Wie ich dann, sage ich einmal, als ein bösartiger Richter eigentlich zuschlagen möchte. Gott sei Dank hat mir Gott dazu die Möglichkeit nicht gegeben. Aber es ist eine Herausforderung. Aber in meinen Gedanken wirkt das. Aus dem ersten Teil des Jakobusbriefes hieß es, damit ihr vollkommen und ganze Leute seid. Ganze Leute spricht eben halt von ganzen Leuten, nicht von halben Leuten. Was meinte er damit? Es geht Jakobus darum, dass das, was Gott in uns erreichen will, vollkommen abgeschlossen, fertig wird. Wenn ich ein Haus baue oder renoviere und vollkommen erneuere und ich bleibe mittendrin stehen, ist dieses Haus quasi eine Ruine. Wenn ich als Christ bin, so ist der Gedanke von Jakobus, und es wird nicht vollendet, was da angefangen ist, dann ist es eine Bauruine. Gott will ein vollkommenes Werk, will das, was er angefangen hat, auch vollenden. Und dazu aber bedient er sich nicht sozusagen ein Eingreifen wie Deo ex machina, wo plötzlich so irgendwas geschieht. Er fordert da unsere Mithilfe. Er fordert unser Mitwirken, dass wir darauf achten. Und ein wesentlicher Aspekt dabei ist das, was gleich danach kommt. Und nehmet mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das eure Seelen retten kann. Vielleicht denkt man im ersten Augenblick ein komisches Wort. Was wir leicht verstehen ist, das Wort ist uns eingepflanzt. Die Botschaft, die der Heilige Geist gibt, ist sozusagen ausgesät worden wie der Same. Es ist wie eine Pflanze, die in uns gesetzt worden ist. Habe jetzt nachgedacht, was hat denn die Sanftmut nun damit zu tun? Nun, wenn ich eine schöne Pflanze habe, dann blüht sie. Und manche Pflanzen erfüllen dann das ganze Haus mit ihrem Duft. Wenn das Wort Gottes in mir ist, aber ich bin nicht so richtig, dass ich also mich dem unterordne, dann ist es eine ständige Anklage. Denn sagt es mir zum Beispiel, dass du müsstest eigentlich mit XY reden. Aber ich sage, ich habe keinen Bock darauf, das zu tun. Ich will mit ihm nicht wieder über dieses Thema reden müssen. Oder er hat mich beleidigt. Wieso soll ich den ersten Schritt machen? Das Wort Gottes aber wirkt in mir, wenn es eingepflanzt ist. Und es kann passieren, dass ich mich dagegen wehre, innerlich wehre. Darum die Mahnung, nehmt es mit Sanftmut auf. Und nun kommt, dass eure Seelen retten kann. Wenn man das Wort für, sag ich einmal, Außenstehende spricht, ist es eigentlich klar. Wieso sagt er das zu uns? Paulus schreibt, ich bin noch nicht am Ziel, aber ich jage dem Ziel nach. Es gibt viele Fallstricke, viele Dinge, die uns vielleicht als Gläubige, als Christen zu Fall bringen können und unsere Beziehung zu Gott zerstören. Das Wort Gottes ermahnt uns. Es führt uns wie eine Landkarte durch die unwegsamen Regionen des Lebens hin zu dem großen Ziel. Darum sollen wir darauf achten, was es sagt, damit wir von ihm geleitet das Ziel erreichen. Und nun kommt etwas, was, sag ich mal, Paulus von Jakobus im ersten Augenblick zu unterscheiden scheint. Paulus hat viele tiefe Weisheiten gemacht. Wenn man Jakobus liest, denkt man, da ist der Praktiker am Werk. Und so ist das, aber im Grunde genommen stimmt es nur. Nur die Gewichtung ist vielleicht schon bei Jakobus anders. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, wodurch ihr euch selbst betrügt. Worauf zielt das ab? Wie könnte daraus ein Schuh werden, in Anführungszeichen? Ich glaube, eine besonders gute Strategie ist, vom Teufel zu sagen, wenn wir alles gut verstehen, wenn wir begriffen haben, die Tiefen der Aussagen der Bibel, wenn wir uns nicht aufs Glatteis führen können, mehr, was die Lehre betrifft, sondern es erfassen können, dann sind wir in Anführungsstrichen richtig. Aber ich wage mal ein Wort. Die Schrift ist nicht gegeben, um uns Informationen zu liefern. Die Schrift ist uns gegeben, um uns zu neuen Menschen zu machen. Das ist ihr Ziel. Und das ist genau der Punkt, wenn ich sage, ich habe es ja verstanden, aber es fehlt im Grunde genommen sozusagen die Rückkopplung auf das Leben, dann ist es umsonst. Und darum auch das Wort, wodurch ihr euch selbst betrügt. Das heißt doch im Grunde genommen, wenn ich betrogen werde, gebe ich etwas, aber bekomme dafür nicht das, was ich erwartet habe, ein Schaden. Man hat mir, was weiß ich, einen wunderbaren Wagen verkauft, der Schrott ist. Wir investieren viel dabei. Wenn wir aber in den Grundvoraussetzungen nachher scheitern, dann ist alle Mühe, die wir uns gemacht haben, umsonst gewesen. Wir werden betrogen. Wir erreichen nicht den wirklichen Segen Gottes, sondern wir bleiben irgendwo hängen, wir vielleicht tun etwas, aber es ist im Grunde genommen umsonst. Schlimmstenfalls jedenfalls. Jakobus will uns davor warnen. Und jetzt kommt er gleich dran. Wenn jemand ein Hörer des Wortes und nicht Täter ist, gleicht ein Mann, der sein natürliches Aussehen im Spiegel betrachtet, und wenn er weggegangen ist, vergisst er sofort, wie er aussieht. Komischerweise, das stelle ich an mir selber fest. Bei Frauen ist das anders. Wenn sie da, oh, eine Falte oben, das wissen sie nach 3 Tagen noch, dass ich da Botulinum spritzen muss vielleicht. Aber es ist tatsächlich so, das ist ein oberflächlicher Eindruck. Und dieser verwischt dann und verfliegt sich, so wie ein Nebel. Wenn ich etwas lese, im Grunde genommen, was nicht tief in mir eindringt, dann ist das irgendwie etwas, was keine besondere Kraft besitzt. Und dann kommt das andere, was ist denn richtige Art und Weise? Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineinblickt und dabei beharrt hat, und nun kommt, wie beharrt man denn dabei? Indem man nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun selig sein. Es ist interessant, dass hier Täter des Werkes ist. Dass, wenn ich einen Handwerker habe, der hat einen Beruf und tut etwas, ich sag mal, substanziell Wichtiges, Qualifiziertes. Wir tun auch etwas Wichtiges, Qualifiziertes. Wir tun das Werk des Evangeliums, das Werk Gottes. Das heißt, das, was wir tun, ist nur nicht irgendwas. Es ist etwas Wichtiges, etwas, was im Reiche Gottes Wert hat. Und es geschieht dadurch, dass wir genau uns damit beschäftigen. Erforschen, was da drin steht und was uns das Wort sagt. Und dann dieses Wort ausleben. Will ein Beispiel dazu bringen. Für viele ist in der Schule Mathematik der Graus gewesen. Für mich nicht. Und zwar Es war so, für mich bedeuteten plötzlich die Formeln, die da drinnen waren, etwas. Und wenn ich sie genommen hatte, ich hatte eine Frage zum Beispiel, was wiegt nun solch ein Fundament? Dann konnte ich da die Theorie einführen und es kam dann etwas heraus, ein Wert. Das hat mir Freude gemacht. Und so ist es, wenn ich jetzt das Wort Gottes nehme und es tue und ich stelle plötzlich fest, es passiert etwas. Zum Beispiel rede mit jemandem, der einen Fehler gemacht hat und ich sehe es und ich tue es tatsächlich und der Betreffende ändert sein Leben, dann ist das nicht nur irgendwas, da hat man etwas erreicht. Etwas erreicht im Reiche Gottes, man hat eine Beziehung, sag ich einmal, zu Christus gefestigen können, jemanden von einem anderen Weg abbringen. Wenn ich zum Beispiel mir die Mühe mache, mit jemandem in der Bibel zu lesen und ich stelle fest, da war erst unglaublich, Bibel, was ist das denn? Wir sind ja nicht im Mittelalter. Und dann plötzlich sieht, wie so allmählich Glaube entsteht, dass man erst die Offenheit spürt, dann der Glaube daraus hervorwächst, dann die Bereitschaft, sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen und plötzlich feststellt, der Mensch entscheidet sich, mit Jesus zu gehen und man hat plötzlich eine Schwester oder einen Bruder gewonnen. Dann erkennt man, wie das ein wunderbares Werk ist. Der betreffende Wirt heißt bei Jakobus in seinem Tun selig, also glücklich sein. Das wird Befriedigung schaffen. Das Gute zu tun ist etwas wie mit Pflanzen, die man pflegt und hegt. Wenn dann die Blüte kommt, freut man sich darüber. Und so ist es auch mit dem Wort Gottes. Es soll uns erfüllen, es ist uns eine Richtschnur, damit wir daraus für unser Leben Gewinn ziehen können. Aber nicht nur für unser Leben, sondern vor allen Dingen für das Leben des anderen. Aber wie so immer, es gibt noch etwas zu sagen. Ein Punkt, der wohl wichtig ist, denn Jakobus meint, wenn jemand meint, er diene Gott. Eigentlich haben wir gedacht, wäre ja schon alles gesagt. Aber ihm ist noch wichtig, während er seine Zunge nicht im Zaum hält, wir werden damit auch später im Jakobusbrief zu tun haben, sondern sein Herz betrügt, dessen Gottesdienst ist nichtig. Das bringt nichts. Wieso nicht? Wenn ich meine Zunge nicht beherrsche, dann führt sie, glaube ich, ein Eigenleben. Mein Herz führt ein Eigenleben. Und es orientiert sich in dem Falle nicht an der Richtschnur Gottes. Ich werde sozusagen von innen heraus dann beschmutzt, wovon wir vorher gesprochen haben. Und das torpediert sozusagen das Werk, was ich tun will. Wenn ich unbedacht rede, dann zerstöre ich. Und wer seine Zunge kontrolliert, wer seine Rede kontrolliert, nimmt Einfluss auf sein Denken. Und was lesen wir noch bei Paulus? Er sagt, ändert euren Sinn durch die Erneuerung eures Denkens. In Römer 12, glaube ich. Genau das ist, sag ich mal, die andere Formulierung, die hier Jakobus fehlt. Wir sollen unsere Zunge im Zaum halten, denn dadurch, glaube ich, kontrollieren wir oder haben wir eine Möglichkeit, unser Denken und unser Herz zu kontrollieren. Kommen wir zum Schluss. Ein reiner und unbefleckter Dienst vor Gott ist nicht 50 Vaterunser aufsagen, nicht 27 Lieder singen, nicht Gottesdienste und Versammlungen zu besuchen, die es vielleicht zu besuchen gibt. Er schreibt hier, Waisen und Witwen ihrer Trübsal zu besuchen. Gott lässt es so, dass schlimme Dinge in dieser Zeit passieren. Und ein Gottesdienst ist es, wenn wir daran Anteil nehmen, an dem Geschick des anderen und ihn dadurch ein bisschen Gottes Nähe bringen, Gottes Licht in der Finsternis, ein Pflaster bringen für die Verletzungen, die es gibt. Das ist interessanterweise, wie er sagt, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst. Und sich von der Welt unbefleckt, also von der Verschmutzung vom Innen her freizuhalten. Möge Gott dabei uns helfen.